BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Uns geht heute hoffentlich ein Licht auf. Heute geht's um sprichwörtliches rund ums dunkle Vergessen und die helle Erkenntnis. Sie kennen selber, oft tappt man im Dunkeln oder stochert im Nebel, ehe dann ein Funken Verstand zu einer blitzartigen Erkenntnis führt. Unser Experte Rolf Bernhard Essig wird Licht ins Dunkel unserer Redensarten bringen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie haben ja immer eine Stoffsammlung für uns, wo Sie ja aus der Fülle Ihres Wissens schöpfen und uns dann eben zu den Themen sagen, guck mal, das und das und das und das könnte man alles ansprechen. Und da haben Sie einen Begriff aufgeschrieben, über den ich noch nie nachgedacht habe. Und ich war dann irgendwie ganz verwundert, wie simpel die Erklärung ist, die Sie dazu liefern und wie einleuchtend, nämlich etwas ist merkwürdig. Sagt mir auch manchmal, oder? Sagt, Mensch, das ist jetzt merkwürdig, dass ich das noch weiß. Aber so merkwürdig ist es eben gar nicht, weil?
Naja, es ist des Merkens würdig. Und genau. Das ist ja alles, was ungewöhnlich ist. Alles, was einem auffällt, das bemerkt man ja auch, wie man sagt. Und wenn es dann so auffällig ist, dann ist es also auch etwas, was man als seltsam auffassen kann. Und so entstand von diesem des Merkens würdigen Gegenständen die Bedeutung auch, etwas ist seltsam, auffällig. Und so hat sich das dann vollkommen verändert in der Bedeutung. Und ich weiß noch, dass man in manchen Texten, aber auch in manchen Dialogen die schöne Prägung dann bekam, statt euer Hochwürden, euer Merkwürden zu sagen. Mhm. Da merkte man dann, aha, das würdig ist dann noch so ein bisschen im Hinterkopf drin. Aber wie Sie schon sagen, das geht mir ja ganz genauso. Man sagt ganz viel am Tag und irgendwann sagt man sich, ach, jetzt habe ich das verstanden. Und das ist schon ganz großartig bei Tieren, bei Alltagsgegenständen oder eben auch beim Dunkeln oder beim Hellen. Ich denke hier in Bamberg natürlich ans Bier.
Ja, wie kann es sein? Wie kommt's?
Also ich habe, jetzt war ja Stärke an Trinken auch und ich hörte jemanden sagen, ich weiß auch nicht, alle drei Bock brauche ich ja Hells.
Alle drei Bock brauche ich Hells, ein wunderschöner Ausspruch. Habe die Ehre heute wieder mit Rolf Bernhard Essig. Es geht um Redensarten, Sprichwörter, die alle irgendwie mit dem Gedächtnis, dem Vergessen und der Erkenntnis zu tun haben. Also eine Erkenntnis haben wir heute am 19. Januar. Es geht nauswärts, gell? Und man merkt's auch.
Wobei auch da wieder es ganz lustig ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, aber ich höre das doppelt. Und zwar immer wieder die Frage, was heißt denn jetzt nauswärts? Denn es gibt nicht wenige, die am Ende des Sommers sagen, es geht nauswärts, weil es jetzt aus dem Sommer in den Herbst und dann in den Winter geht und neiwärts geht dann wieder in den Frühling hinein. Aber ich kenne es so, dass vor allen Dingen ab Marie Lichtmess, 2.2.,
genau.
Aber manchmal sagt man das auch nach der Wintersonnenwende, wenn die Tage länger werden, dass es nauswärts geht. Das sind, glaube ich, die meisten, die das so empfinden. Aber ich finde das so ein bisschen ähnlich wie mit der Winter- und der Sommerzeit. Da wird dann auch immer, müssen wir jetzt vor- oder zurückstellen? Und bei dem Neiwärts und Nauswärts, ach, wie empfindest du das? Ach so, nauswärts, das heißt, es geht also Richtung Weihnachten. Da sage ich, nein, nein, also für mich geht es nauswärts aus der Finsternis ins Helle hinein. Aber da ist eben die Tradition einerseits da, die im bäuerlichen Kalender ganz klar sagt, ab Lichtmess geht es eben auch viel mehr raus aufs Feld, also ab dem 17.3., ab dem Gertrudstag erst recht. Und damit ist auch klar, für den ist ja auch das Licht extrem wichtig, für das Wachstum, für die Pflanzen und so. Und man geht eben aus der Finsternis. Aber das andere ist an sich genauso
für
logisch.
Mich ganz genauso, wie Sie sagen. Ich kenne es nur in Verbindung mit, die Tage werden wieder länger, das Licht kommt wieder zurück. Also ich sage auch wirklich genau die Formulierung am, wenn Wintersonnenwende ist, sage ich immer, oh meine Güte, weil auf den Tag fiebere ich immer ein bisschen hin, sage ich, ach, jetzt geht's wieder nauswärts. Und jetzt tatsächlich, finde ich, merkt man es doch schon ein bisschen. So in der Früh, am Abend, es ändert sich und das ist immer ganz schön. Aber wir wollen uns jetzt, glaube ich, erstmal mit der dunklen Seite beschäftigen. Das Wort dunkel, das kommt ja eigentlich auch aus dem Mittelhochdeutschen dunkel. Also hat man so anders ausgesprochen damals, gell?
Genau. Und wenn wir daran denken, dass unser Althochdeutsch, das ist ja so in der Zeit, sagen wir mal 750 bis vielleicht 1000 ungefähr, dann ist das ganz fremd in vielem. Aber bei dem, da merkt man, das ist noch recht nah. Also Tunkal, das kann man auch so sich vorstellen. Das ist nicht so weit weg von dem heutigen. Aber es ist anders als bei anderen Sprachen, im Arabischen beispielsweise, die sind recht stabil geblieben, weil das auch eine religiöse Sprache ist. Und bei uns hat sich das doch sehr verändert von Tunkal, das hieß finster, gedämpft, schwer verständlich, konnte dann aber auch später dunkel im Sinne von unserer Dunkelheit oder eben auch Blindheit bedeuten. Denn wenn jemand gar nichts mehr sieht, wir wissen ja auch, Blindheit hat unglaublich unterschiedliche Stufen, aber wenn jemand wirklich blind ist, dann ist da Dunkelheit, Schwärze. Wobei alle, die mit Blinden zu tun haben, wissen, auch Blinde haben so eine Art Empfindung. Das ist schwer zu beschreiben, wenn man das klären wollte, was da genau passiert. Aber es ist jedenfalls so, dass Blindheit nicht unbedingt immer Dunkelheit bedeutet, aber in diesem Wortsinn dann doch. Und die Blinden und die Dunkelheit, dass das so negativ gesehen wird, wir kommen im Laufe der Sendung noch drauf, das ist ja nicht nur der Fall. Und es gibt zum Glück inzwischen, gerade auch in Schulen, diese Möglichkeit mit Anzügen und Hilfsmitteln zu fühlen, wie ist denn das, wenn ich alt bin oder wenn ich mit einer Behinderung lebe, da kriegt man dann Gewichte an die Füße oder eben die Augen werden geblendet, man sieht dann nichts mehr, man bekommt Kopfhörer auf die Ohren, sodass man fast nichts mehr oder gar nichts mehr hört. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil man nicht nur merkt, wie die eigenen Sinne wertvoll sind, sondern auch, was man wahrnimmt, was man merkt, wenn man die übliche Sinneseindrücke nicht mehr hat.
Und dieses im Dunkeln, weil es geht ja bei uns jetzt heute tatsächlich eben um Gedächtnis, Vergessen, Erkenntnisse, im Dunkeln tappen, das hat ja durchaus einen religiösen Hintergrund auch, zum Beispiel bei Martin Luther, glaube ich, gell? Oder war es
Moses? In der Tat. Ja, naja, Luther übersetzte ja viel. Wir können in der Regel nicht so gut Hebräisch oder Aramäisch. Das ist ja immer eine Übersetzung. Und man merkt, dass bei den Übersetzungen aus der Bibel manches in allen Sprachen gleich ist. Also die Salzsäule beispielsweise, zu der Frau Loth wird, die ist in praktisch allen Sprachen gleich übersetzt. Salt Pillar beispielsweise im Englischen. Aber bestimmte Ausdrücke wie tappen, das ist ein lautmalerischer Ausdruck. Und dieses Tappen, da fühlt man geradezu, wie jemand vorsichtig so einen Schritt vor den anderen setzt und dann so platt aufsetzt, weil er ja nicht genau weiß, wie ist der Untergrund. Und dann macht das so ein Geräusch wie tapp, 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 tapp. Und das nennt man dann Tappen. Und weil es so etwas Langsames ist, Vorsichtiges, passt das natürlich sehr gut dazu, dass man im Dunkeln unsicher, unklar, nur langsam vor sich geht. Und Luther übersetzte eine Stelle bei Moses dann auch mit die nicht auf die Stimme Gottes hören, die tappen am hellen Tage wie ein Blinder im Dunkeln. Und damit wird dann klar, sie hören nicht auf die Stimme Gottes, sie sind damit aber auch nicht Sehende. Und das ist nicht untypisch. Es geht hier also darum, dass das eigentliche Wissen möglich wäre, indem ich auf die Stimme Gottes höre, aber indem ich nicht darauf höre, bin ich auch ein Unwissender. Und als Unwissender wiederum bin ich einer, der nicht richtig sehen kann. Und da merkt man wieder, wie Sehen und Erkennen, Sehen und Wissen in einem Zusammenhang steht und Dunkelheit und Nichtwissen.
Ja, man sagt ja auch im Unklaren, im Dunkeln lassen jemanden oder etwas, ja.
Das ist beides möglich und wir kennen das aus dem Bereich der Verbrechen oder der Polizei. Im Polizeibericht, da heißt es ja häufig, wer hinter dem Einbruch in Gelsenkirchen mit den 3000 Schließfächern steht, das weiß man noch nicht, da
nicht
tappt
die,
man noch
nicht in die
im
Wunde
Dunkeln.
Bohren.
Nein, und, Entschuldigung. Und je länger das dauert, umso größer ist dann auch etwas, was man vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Untersuchungshaft kennt. Es herrscht Verdunkelungsgefahr. Ja. Manchmal sagt man auch Vertuschungsgefahr. Bei der Verdunkelungsgefahr merkt man, also wenn man jemanden in U-Haft hat, in der Untersuchungshaft, dann hat er keine Möglichkeit, dass er das Licht der Erkenntnis durch eigene Tätigkeit immer schwächer werden lässt. Verdunkelung heißt also, ich nehme dem anderen die Möglichkeit der Erkenntnis. Mhm. Bei Vertuschung ist es ein bisschen ähnlich. Die Tusche, die kennen wir ja aus dem Zeichenunterricht vielleicht, aus der Schule. Ansonsten ist sie ja häufig verloren gegangen. Außer wir sind vielleicht Zen-Buddhisten und versuchen mit einem Tuschepinsel einen Kreis zu malen immer wieder.
Kalligraphie, ja.
Kalligraphie, genau.
Kalligraphie, so heißt es richtig, Entschuldigung.
Genau, ja. Macht ja nichts. Und die Tusche ist das Wort oder das Ding, was für Dunkelheit, für die Schwärze steht. Wenn man so eine richtig schöne eigene Tusche mal hergestellt hat, dann merkt man auch, wie schön satt schwarz die ist. Und wenn ich etwas vertusche, dann lege ich eben diese Schwärze darüber und dann kann ich das nicht mehr sehen. Deswegen werden dann Männer oder Frauen und alle übrigen da dann lieber eingesperrt, damit sie das eben nicht verdunkeln können.
Was ist denn ein Dunkelmann? Das sagte mir jetzt gar nichts. Was meint man mit einem Dunkelmann?
Also es ist ja so, ich bin inzwischen 62,5 und meine Frau sagt manchmal, du bist nicht im letzten, du bist im vorletzten Jahrhundert geboren worden, weil ich so altmodisch bin. Aber ein Dunkelmann war, sagen wir mal, in protestantischen Kreisen auf jeden Fall, auch in Norddeutschland, glaube ich, ein bisschen mehr als in Süddeutschland, einer, der verdächtig ist, einer, der vielleicht auch Übles im Schilde führt, einer, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Und das war jetzt nicht unbedingt ein Verbrecher, aber einer, der eine gewisse Gefährlichkeit mit sich brachte, eine Listigkeit, vielleicht auch einer, den man nicht gerne zum Freund haben möchte. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich seltsam ist, denn es kommt hier auch wieder in die Reformationszeit die Ursprünglichkeit, nämlich bei Ulrich von Hutten, der schrieb damals sehr, sehr erfolgreiche Dunkelmännerbriefe an die Viri, also Epistulae Obscurorum Virorum, Briefe unberühmter Männer eigentlich. Obskur heißt auch nicht, also dunkel im wörtlichen Sinne. Und eigentlich heißt es also nicht berühmter. Es gab früher die berühmte Briefe berühmter Männer. Und er hat als Gegenbild diese Briefe unberühmter Männer geschrieben. Aber es ging vor allen Dingen um Klosterleute, die zum Beispiel auch noch Latein verwendeten, obwohl sie wenig Latein konnten. Es ist die Zeit des Humanismus, in der sich ganz viele Gelehrte lustig machten über das Küchenlatein der Mönche und über deren Dämlichkeit, darf man schon sagen, Dummheit. Und die nannte man dann eben in diesem Obscurorum Virorum Genitiv auch die Leute, deren Klugheit eben nicht da ist, die dunkle Männer sind, im Sinne von dummen Männern, die kein Latein können, die selbst ihre eigene Bibel nicht richtig lesen, die die kanonischen Schriften nicht kennen, das kanonische Recht nicht kennen. Und so hieß der Dunkelmann erstmal ein finsterer Geselle, könnte man sagen, im Dummheitssinne und wurde dann aber immer mehr einer, der auch unangenehm ist. So wie wir es eben heute auch bei sagen, pass auf, das ist ein finsterer Geselle, auch das ist ja ein sehr altmodischer Ausdruck. Aber diese Art des Ausdrucks Dunkelmann hat sich im Norden eben noch recht lange gehalten, ist aber im Süden, glaube ich, wie Sie ja auch sagen, nicht sehr verbreitet.
Na, tatsächlich kannte ich es nicht, aber das klingt auch so, als ob das damit Männer gemeint waren. Sie sagen ja eben Humanismus, die eventuell gegen Wissenschaften sich ausgesprochen haben oder mit den Erkenntnissen der Wissenschaften und dem Fortschritt nicht so einverstanden waren, oder?
Ja, ganz und gar nicht. Die empfanden die Reformation, das kann man ja auch durchaus zu Recht so sehen, als gefährlich für die katholische Kirche. Auch gefährlich, dass sich Wissen verbreitete durch die sehr erfolgreichen Schriften Martin Luthers, auch gerade der Bibelübersetzung. Und indem sie gegen die Verbreitung von Wissen waren, waren sie natürlich auch Leute, die rückschrittlich wirkten. Und weil sie sich für die Philologie, für die Liebe zum Wort, die Wortwissenschaft, das Lateinische näher zu erforschen, weil sie sich dagegen sperrten, waren sie dann auch durchaus wissenschaftsfeindlich. Und so hat man das immer stärker auch empfunden. Also ob das jetzt Galileo Galilei war oder andere Wissenschaftler, die hatten dann immer wieder mit solchen Menschen zu tun und nannten die dann auch spöttisch oder auch zur Vorsicht mahnend Dunkelmänner.
Dann kommen Begrifflichkeiten, die uns schon wesentlich näher liegen, denke ich. Das sagt man ja heute noch. Man sagt, oh, ein dunkler Verdacht oder ich habe da so eine dunkle Ahnung.
Da merkt man auch wieder, dass man im Alltag sich das nicht bildlich vorstellt.
Absolut
nicht. Man weiß sofort, was gemeint ist.
Ja.
Aber warum eigentlich ist die Ahnung dunkel? Also die Ahnung ist ja selbst schon etwas Schwaches. Es ist ja nicht das Wissen. Ich habe nur eine Vermutung, so ein schwaches Wissen. Und selbst dieses schwache Wissen.
Ist deshalb dunkel, weil man, also wäre jetzt meine laienhafte Begründung, deshalb dunkel, weil man sagt, oh, ich habe eine dunkle Ahnung. Es ist meistens nichts Positives, was man da ahnt, oder? Ich sage, oh, ich habe so eine dunkle Ahnung, ich glaube, mein Zug ist heute wieder zu spät oder sowas.
Das könnte sein, aber es ist nicht unbedingt so. Ich könnte auch sagen, ich habe die dunkle Ahnung, du hast heute Geburtstag. Das könnte ich ganz genauso sagen. Und das hieße dann, also ich weiß es nicht genau, aber also es könnte doch sein, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Also über der Ahnung, der Vermutung, die sehr schwach ist, ist dann auch noch die Dunkelheit gebreitet, die mir es noch schwerer macht zu wissen. Also das Dunkel steht hier wie beim dunklen Verdacht auch nicht dafür, dass ich verdächtige, dass jemand etwas Unrechtes getan hat, sondern das ist eben ein unklarer Verdacht, einer, der nicht ganz deutlich ist. Und bei der dunklen Erinnerung oder jemandem über etwas im Dunkeln lassen, da merkt man das auch. Das Dunkle steht hier für Unwissen oder eben für eine nur schwache Art des Wissens. Wenn etwas ewig im Dunkeln bleibt, dann ist es sogar gar nicht mehr möglich, etwas davon zu wissen. Und manchmal ist das ja aber auch ganz gut und das merkt man ja auch bei obscur, das ist ja auch so ein schöner Dunkelausdruck aus dem Lateinischen. Das obskure Objekt der Begierde heißt ein Film von Luis Buñuel und da merkt man, das Obskur hat auch über das Dunkle hinaus noch so einen leichten Reiz vielleicht, weil da etwas Dunkles ist. Und das Dunkle, das Unvermutete, das Unwissbare, das hat ja auch einen gewissen Reiz. Man denkt dann, was steckt denn dahinter? Kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Da kann ich mich jetzt wirklich nur dunkel dran erinnern, an diesen Film. Die Steigerung von dunkel ist schwarz und da gibt es jetzt eine Begrifflichkeit, die sich ganz fest in unseren Wortschatz eingenistet hat sozusagen, auch wenn es aus dem Englischen kommt. Da sagt man, Mensch, da habe ich einfach ein Blackout gehabt, ein Blackout. Kann man fast nicht anders ausdrücken, kaum besser, gell?
Ja, es ist sehr deutlich und wir haben viele Assoziationen damit. Der Ausdruck ist noch gar nicht so lange im Deutschen heimisch. Wichtig war da besonders eine Affäre des Altkanzlers Helmut Kohl, der ganz unversehens ein Köfferchen mit 100.000 Mark hatte und gar nicht mehr so recht erklären konnte oder wollte, weil er sein Ehrenwort gegeben hätte und so weiter, woher denn das Geld käme. In dem Zusammenhang, da hat der Generalsekretär der CDU damals, der Heiner Geißler und andere auch von einem Blackout gesprochen. Auch in der Presse war immer wieder von dem Blackout zu lesen. Und noch etwas davor gab es in New York einen riesigen Stromausfall. Ja. Und da hatten auch plötzlich alle darüber berichtet, in New York habe es einen Blackout gegeben. Und in der Tat ist das im Englischen vor allem ein Begriff gewesen für plötzlichen Stromausfall, denn dann sind alle Lichter aus. Das ist auch ein Ausdruck, der mit dem Siegeszug der Elektrizität so nach 1900 sich durchgesetzt hat. Logischerweise, also Edison hatte ja die moderne Glühbirne erfunden und damit auch viele, viele Haushalte versorgt. Und dann konnte im Gegensatz zur Gas-, Petroleumbeleuchtung und Ähnlichem plötzlich das Licht überall weg sein. Das war sehr, sehr besonders. Aber erfunden haben die Leute, die mit Elektrizität zu tun hatten, den Begriff nicht. Der kommt aus dem Theater. Im Theater des 19. Jahrhunderts war es so, dass es für besonders wirkungsvolle Enden einer Szene oder eines Aktes ja allerlei Mittel gab. Man konnte zum Beispiel plötzlich den Vorhang fallen lassen. Naja, das war schon was, aber man konnte auch plötzlich alle Bühnenlichter löschen. Mhm. Und dann hat man in den Büchern, die die Schauspieler zur Verfügung hatten oder für die Regie, in denen der Text stand, ja auch immer eine Bemerkung gehabt, wie endet die Szene. Und wenn eine Szene endete, indem man plötzlich alles Licht löschte, dann hieß es Blackout. Man geht in Schwärze aus dieser Szene heraus. Und dieses plötzliche Lichtlöschen im Theater, das so wirkungsvoll war, das haben dann die Menschen übernommen und gesagt, ja, wenn jetzt der Strom plötzlich weg ist, dann ist das ja auch ein Blackout. Wir sind plötzlich hier im Finstern. Und da das Finstere, das Dunkle, das Schwarze mit dem Vergessen oder mit dem Nichtwissen so stark zu tun hatte und weil man plötzlich auch den Eindruck hat, mir fällt nichts mehr ein, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, hat man das eben auch übertragen auf diesen plötzlichen Gedächtnis- oder Wissensverlust. Und mein Onkel, der in Kanada lange Zeit lebte, der sagte gerne, where was I when the light went out? Wenn er plötzlich nicht mehr weiter wusste, wo war ich denn, als das Licht ausging?
Hat man vielleicht in der Prüfung auch schon erlebt, gell? Dass man irgendwas gesagt hat, das kann nicht sein, ich weiß genau, wo es steht und ich bringe aber den Inhalt jetzt gerade nicht her.
So, ich erlebte das als Prüfungsbeisitzer mal, da kam eine rein zur Prüfung und sagte, ehe sie guten Tag oder irgendwas sagte, ich weiß überhaupt nichts mehr. Und der Prüfer, Professor Gockel, der schaute sie ganz freundlich an und sagte, wie heißen Sie denn? Und dann nannte sie ihren Namen und er sagte, schauen Sie, Sie wissen doch was. Und dann mussten wir alle drei so lachen. Und danach hat die eine Prüfung hingelegt, bewundernswert. Das Eis war gebrochen, alles war wieder da, sie war ganz helle und hat eine Einzelprüfung hingelegt. Aber ohne diese Hilfe, da hätte sie vielleicht beim Blackout bleiben müssen und wäre ganz schlimm da rausgekommen.
Ein schwarzes Loch ist mein Gedächtnis mitunter. Wie ein Sieb.
Ja, wir hatten gestern zufällig eine Sendung über das James Webb Observatorium gesehen, oder nicht Observatorium, wie heißt das, Teleskop, wobei ich gar nicht weiß, mit welchen Mitteln das Teleskop funktioniert, aber das beobachtet unter anderem schwarze Löcher. Eine ganz spannende Sache, von der im Alltag sehr viel geredet wird, aber nach der Sendung könnte ich Ihnen immer noch nicht so hundertprozentig erklären, wie die jetzt
entstehen.
Also es ist nicht so kompliziert wohl, aber immer wieder diese Frage, wie stürzen so Sterne ineinander zusammen und wie bildet sich eine derartige Masse, dass sogar das Licht nicht mehr herauskommt. So eine dunkle Ahnung haben wir davon, was ein schwarzes Loch ist. Aber
bitte, da ist die dunkle Ahnung wieder.
Na, aber als Bild ist das so erfolgreich, dass wir sagen, meine Socken sind in einem schwarzen Loch verschwunden, wenn die aus der Waschmaschine nicht mehr rausgekommen sind.
Das tun die Socken ja wirklich, da sollte sich die Astrophysik mal drum kümmern.
Und beim Gedächtnis ist es eben auch so. Ich habe auch den Eindruck, da geht ganz viel rein, aber verdammt nochmal, da kommt gar nicht so viel raus oder gar nichts mehr raus. Und das ist wieder dieses Bild, die Schwärze ist alleine da, es wird alles hineingesogen, aber es kommt überhaupt nichts mehr heraus und eben auch nicht das Licht des Wissens. Und so ist also das schwarze Loch für ein Gedächtnis, was im Moment überhaupt nicht funktioniert, auch ein sehr schönes und ein gutes Bild. Und es ist so, dass wir ja immer noch wenig wissen über das schwarze Loch, auch das passt ganz gut, weil wir ja gar nicht wissen, warum wir manchmal etwas nicht mehr wissen. Es ist ja nicht nur so, dass wir in Schockstarre, wie vor einer Prüfung, etwas nicht mehr wissen, sondern ich kenne das, dass ich manchmal anfange, etwas zu erzählen, weil ich weiß, dass ich das weiß. Und nach 3-4 Worten merke ich, ich weiß es aber gar nicht mehr. Und das ist so verwirrend und seltsam. Und dann sind solche astrophysischen Bilder gut.
jetzt hier keine Witze, weil ich mich nicht drauf verlassen kann, dass ich die Pointe dann wirklich gut erzählen kann, dass die auf einmal ist die weg. Mensch, wie war das? Was hat der Mann dann gesagt? Da gibt es bessere.
Also wenn man Glück hat, dann ist gerade dieses schlechte Witze erzählen viel witziger als ein schlechter Witz.
Ja, wenn zwei dann einen schlechten Witz erzählen, dann sagt die Frau, nein, nein, so ist das nicht, du musst anders anfangen.
Ja.
Also, dumm wie die Nacht finster, das ist natürlich dann auch eine Formulierung, die ist schon ziemlich bösartig. Man sagt, mein Gott, der oder die ist so dumm wie die Nacht finster. Da
ja,
hat man schon eine deutliche Meinung, die man da äußert.
Das ist derb. Und ich meine, die Nacht, die steht ja interessanterweise für sehr Unterschiedliches. Die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da, kennen wir aus dem Schlager. Und die Nacht steht ja für das Romantische auch, also für sehr viel sehr Schönes. Aber sie steht in vielen Zusammenhängen auch für das Hässliche, jedenfalls über viele Jahrhunderte. Und sie steht dann in diesem Zusammenhang auch für das Dumme, Unwissende. Hier ist ja nur dumm wie die Nacht finster. Das ist also ein ganz einfacher Vergleich, aber man könnte auch sagen, dumm wie die Nacht, manchmal in Verkürzung, weil eben die Nacht mit ihrer Dunkelheit für das Unwissen steht. Und diese Absolutheit, die da behauptet wird, die ist ja auch wieder eine, die so einfach nicht stimmt. Also nicht nur in unseren Breiten, wo wir kaum noch die Nacht kennen, also da muss man schon in die Rhön gehen oder in andere Lichtreservate oder Dunkelheitsreservate, müsste man besser sagen.
Ja.
Die Nacht ist ja sehr unterschiedlich dunkel. Wir kennen, wie jetzt beim letzten Vollmond ist es mir aufgefallen, Nächte, da hat der Vollmond eine solche Stärke, dass wir einen ganz klaren Schatten werfen. Und wenn ich dann so dumm wie diese Nacht bin, dann ist das eben nicht ganz dumm.
Aber keine blasse Ahnung haben gibt's ja auch. Das ist ja auch so eine Abstufung. Das ist jetzt wieder weniger schlimm, oder? Wenn man sagt, ich habe keine blasse Ahnung, wie das geht.
Ja. Also auch hier, genau wie Sie sagen, geht es um diese Abstufungen und ich denke, das ist etwas, was wir immer mal wieder in der Sendung erwähnen. Redensarten sind ja vielfältiger Funktionen und eine dieser Funktionen ist, dass ich etwas abstufen kann, das Niveau der Stärke meiner Aussage etwas steuern kann und dass ich dem anderen gegenüber in einer freundlichen, in einer vielleicht manchmal auch umständlichen, verblümten Art diplomatisch, freundlich begegnen kann. Und wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, ja, das ist dann schon viel deutlicher, als wenn ich sage, ich habe keine blasse Ahnung. Also nicht mal dieser Ansatz von etwas Helligkeit, wie das Blasse ja da ist, wenn ich erbleiche oder wenn ich blass bin, dann habe ich ja eine hellere Hautfarbe, ist da. Also es ist schon deutlich, es ist nichts vorhanden im Moment, aber es klingt viel netter, als wenn ich sage, keine Ahnung, keine blasse Ahnung. Ja, da ist auch diese Ähnlichkeit der A-Laute, blass, Ahnung, haben. Also das kommt dann auch noch mit dazu. Und dann weiß der andere, da ist wirklich gar nichts da. Das ist nicht nur eine trübe Tasse, die mir das sagt.
Und genau, die trübe Tasse, jetzt wollte ich da wollte ich doch sehr um Aufklärung bitten. Warum ist denn jemand eine trübe Tasse?
Ach ja, also ich höre es gar nicht mehr oft, muss ich zugeben. Man liest manchmal, dass wenn es ja im Bereich so des Umgangssprachlichen geht, was bist denn du für eine trübe Tasse? Also die Tasse, die kennen wir aus einer anderen Redensart, die viel beliebter ist. Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Dann ist schon klar, hier ist die Tasse auch für etwas, was mit dem Wissen zu tun hat. Jemand, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, der ist eben leicht verrückt, der macht etwas ganz Dämliches, was man überhaupt nicht erwarten könnte von jemandem mit Verstand. Und das hat durchaus damit zu tun, dass das Wort Kopf aus dem Italienischen eigentlich kommt, Coppa für Becher oder auch Gefäß. Und wenn wir Glück haben, dann ist ja in diesem Gefäß auch Gehirn drin. Und so konnte dann eben der Kopf erstmal als eine Art von Behälter stehen und dann auch die Tasse, die ja wiederum ein Behälter ist für den Kopf und für das Gehirn. Und die Trübung des Wissens, das war ja auch bei der blassen Ahnung schon so, die Trübung des Wissens ist dann eben auch etwas, was diese Dummheit charakterisieren kann. Und von dieser Bedeutung her kann man dann schon mal denken, das könnte die eigentliche Erklärung sein. Der hat nur ein trübes Gehirn, ein trübes Wissen in seinem Kopf. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich da die Hand dafür ins Feuer legen sollte. Es gibt ein jiddisches Wort, das heißt Toscha. Und das könnte zu Tasse verballhornt sein, dass man also als Deutschsprechender das jiddische Wort Toscha gehört hat und das dann für Tasse genommen hat und dann mit trüb verbunden, ein getrübter Verstand also. Und da hätte man auch dieses, was ja diesen Ausdruck auch wirkungsvoll macht, diese Alliteration, also die zwei gleichen Anlaute, eine trübe Tasse.
Wenn wir etwas gar nicht sehen, erkennen wollen, dann sind wir mit Blindheit geschlagen.
Geschlagen, ja. Also auch da wieder diese Idee, man sagt das, aber warum ist man denn mit Blindheit geschlagen? Wer schlägt einen denn da? Und da geht es um Schicksalsschläge auch. Es ist geschlagen sein, eine Art von Strafe oder von etwas, was einen plötzlich trifft. Und da spielt die Bibel auch wieder eine große Rolle. Wir haben ja diesen schönen Ausdruck, dass es einem wie Schuppen von den Augen fällt aus der Geschichte um Paulus, der vor Damaskus, wo er die Christen verfolgen will, eine Erscheinung hat, ein Damaskus-Erlebnis, vom Pferd geworfen wird, von Christus angesprochen und danach aber nichts mehr sehen kann. Er ist geblendet geradezu von all diesem. Und da merken wir, geblendet sein, das ist ja eine vorübergehende Art des Nichtsehens. Und dann ist er auch wirklich blind und er ist wirklich, auch das steht dann so in der Bibel, mehrfach mit Blindheit geschlagen. Es ist eine Art von Strafe, aber er geht dann in sich und er wird auch von einem Jünger dazu gebracht, dass er mal zuhört, was sind denn die Christen eigentlich, worum geht es im Christentum? Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Das geht hier um den Star, den man sich vorgestellt hat als eine Art Verdickung der Hautschuppen auf den Augen, durch die man dann nichts mehr sehen könnte. Und wenn die dann plötzlich weg wären, wenn die abfielen, diese Hautschuppen, dann könnte man wieder sehen. Dann ist man also von der Blindheit geschlagen gewesen und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Das Blindsein hier als Strafe ist etwas, was wir aus vielen Gerichtswesen leider kennen. Es war über Jahrhunderte eine nicht unübliche Strafe. Wer den Kurier des Zaren von Jules Verne kennt, weiß. Ah, erinnern Sie sich?
Ja, natürlich. Da, er wird geblendet.
Ach, mit einem glühend heißen Säbel, der vor seinen Augen entlang geführt wird und der dann seinen Sehnerv zerstören soll. Warum aber wird er nicht blind?
Weil er weint, er hat Tränen in den Augen und dadurch konnte der Stahl seine Wirkung nicht so entfalten.
Genau, sein Mütterlein Marfa wird weggeführt und das macht ihn so traurig. Und das wirklich Witzige, also wir kennen ja diese Shows, bitte nicht nachmachen im Fernsehen. Und da schreibt Jules Verne auch dann kurz physikalisch erklärend, dass diese kleine Dampfschicht in der Tat dazu führen kann, dass das Auge, dass der Sehnerv nicht unrettbar geschädigt wird. Und dann schreibt er aber, bitte nicht nachmachen, bitte nicht ausprobieren. Und da merkt man aber, das war also eine Strafe, die vorkam, auch im römischen Recht, auch in vielen anderen Kulturen, hat man jemandem das Augenlicht nehmen wollen, auch durchaus, weil man gedacht hat, jemand, der blind ist, der kann auch nichts Böses mehr tun.
Der Volksmund sagt, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Und in Vorbereitung auf die Sendung fand ich eine schöne Variante. Die blinde Sau findet auch mal Eichel.
Ach, das scheint aber regional zu sein, oder?
Ja, ich denke auch. Das ist ja, was so unglaublich ist, was wir an Reichtum haben. Es heißt ja nicht umsonst Wortschatz. Also immer wieder staune ich, was es für Spielarten, für Varianten gibt. Und da merkt man schon, wenn ich sage, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, das ist ja ein bisschen gönnerhaft, aber kann auch ironisch, freundlich sein, aber eine blinde Sau findet mal eine Eichel, das ist dann schon echt beleidigend. Hier geht es bei dem Huhn, das also viel, viel verbreiteter ist. Ich finde das also wirklich auch schriftlich, mündlich sehr häufig. Denn beim blinden Huhn, da geht es wohl ursprünglich darum, dass man Frauen gerne mit Hühnern verglichen hat. Da lachen ja die Hühner. Oder wenn Frauen miteinander lachen, dann haben Männer böswillig das als Gackern dann auch bezeichnen. Mhm. Und dann hat man Frauen auch als ein armes Huhn bezeichnet, wenn sie nicht so viel Glück hatte oder wenn sie sehr unruhig war, dass sie ein aufgeregtes Huhn wäre und ein blindes Huhn, wenn sie nichts gesehen hätte. Und dann lag es nahe, wenn eine glückliche Partnerwahl trotzdem stattfand, dass man gesagt hat, naja, ein blindes Huhn findet auch ein Korn. Da merkt man diese Mischung aus Ironie und Neid. Denn das ist nicht selten der Fall, wenn man sich über jemanden lustig macht, dass dahinter doch etwas mehr steckt. Und man dann denkt, oh, vielleicht wäre ich auch gerne ein blindes Huhn und fände ein so schönes Korn.
Eine Redensart, die früher sehr gebräuchlich war, ich glaube, man hört sie heute auch nicht mehr so oft, das sieht ein Blinder mit Krückstock.
Also, es sieht ein Blinder, die Formulierung ist schon in der Antike gebräuchlich. Also bei Livius, einem römischen Geschichtsschreiber, findet man schon, das sieht ein Blinder. Das bedeutet also, es ist derartig offensichtlich, dass selbst ein Blinder, was ja unmöglich wäre an sich, das sehen könnte. Es ist also eine sogenannte Hyperbel, also eine übertreibende Art des Ausdrucks. Und das ist dann wiederum Objekt gewesen der Leute, die zeigen wollen, ich kann eine absolute Steigerung nochmal steigern. Das ist dann dazu gekommen, dass man sagt, der hat eine Behinderung als Blinder und jetzt hat er noch eine zweite Behinderung mit Krückstock. Das ist deswegen nicht nur lustig, weil die absolute Steigerung nochmal gesteigert wird, sondern weil der Krückstock mit dem Sehen natürlich nichts zu tun hat. Aber das hat sich, Verzeihung, ich muss jetzt mal, nee, doch nicht, ich wollte gerade sagen, ich muss niesen, aber hat sich nochmal verkrochen. Also das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, ist heute nicht mehr üblich, weil man vorsichtiger geworden ist im Umgang mit Leuten, die eine Behinderung haben und dann sagt, muss ich das denn wirklich verwenden? Es ist harmlos, meines Erachtens. Ich glaube, man muss sich nicht beleidigt fühlen. Ich las gerade etwas über das Triggern, das immer wieder heutzutage zu hören ist. Etwas triggert mich. Wie kannst du mich so triggern? Und ein Psychologe hat sehr schön ausgeführt, dass das Triggern eigentlich aus der Psychopathologie kommt, wo man, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat und dann ein Flashback plötzlich hat, also dass einem plötzlich all dieses schmerzhaft, schreckliche, schockartige ins Gedächtnis kommt, dass das ausgelöst ist, häufig durch einen Außenreiz irgendeiner Art. Und das nennt man dann Triggern. Und das ist ein wirklich klarer, krankheitsbezogener Ausdruck gewesen, der inzwischen
so... Und steht auch für was ganz Schlimmes. Und der wird so missbräuchlich verwendet und
inflationär.
Furchtbar.
Ja. Man ist vor allen Dingen, was ich bei diesem Psychologen sehr gut fand, er hat nochmal gesagt, das schiebt alle Schuld demjenigen zu, der einen angeblich eben getriggert hat. Und man selber ist das arme Opfer, das überhaupt nichts damit zu tun hat. Und das ist nicht nur nicht klug, sondern es ist auch so, dass man die eigene Integrität, die eigene Möglichkeit dadurch verringert und gar nicht mehr sieht, ich kann ja auch ein bisschen was daran tun. Ich kann ja auch meine Resilienz vielleicht stärken oder Ähnliches. Aber da sind wir jetzt ein bisschen weit weg. Trotzdem gehört es, finde ich, dazu. Darf man das Blinde denn so oft im Munde führen, das blinde Schicksal? Aber wir kennen ja auch das Blinde der Justitia bei der Gerechtigkeit. Da merken wir, Blindheit ist ja auch was ganz Schönes. Und manchmal, wenn wir arg verliebt sind, na, dann sind wir blind vor Liebe. Und das heißt ja auch, ich will gar nichts anderes mehr wissen, als dass ich diese Liebe empfinde.
Wir werden uns in der nächsten Stunde dann mit der anderen Seite unterhalten. Jetzt ging es eben um Dummheit, um etwas nicht sehen, nicht wissen, nicht mehr wissen, um die dunkle Seite sozusagen von Erkenntnis und Gedächtnis. In der nächsten Stunde werden wir dann den Blick Richtung Blitzstrahl, über das helle Licht, das uns erleuchtet im wahrsten Sinn des Wortes richten. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Zu Gast ist heute unser Sprichwort-, Sprach- und Redensart-Experte Rolf Bernhard Essig. Und heute geht es bei uns um das Thema Gedächtnis, Erkenntnis, Vergessen, was alles da auf dem Markt ist. Das ist geradezu unfassbar und das bedeutet schon, was für eine Wichtigkeit dieser Themenbereich einfach in unserem täglichen Leben hat. So, und dann geht uns mit Ihrer Hilfe jetzt hoffentlich ein Licht auf.
Ja, das kennen wir, es geht einem ein Licht auf und ich habe so den Eindruck, da kommt die Sonne vielleicht auch dazu, denn die Sonne geht ja auch auf. Das Aufgehen ist etwas, was mit Wachstum, mit Höhe, Kommen und Ähnlichem zu tun hat, aber besonders mit der Sonne verbinden wir es. Und wenn in meinem dunklen Schädel, in dem ich kein Wissen habe oder keine Ahnung habe, nicht einmal eine Blasse, wenn da plötzlich das Licht aufgeht, dann sehe ich ganz viel. Und es gab eine ganz schöne Variante dazu, die vor allem im Berliner Raum häufig war, mir geht nicht nur ein Licht auf, mir geht ein Seifensieder auf. Und ein Seifensieder, ich kannte das als Kind, weil mein Vater in Berlin aufgewachsen war und habe es ab und zu mal in der Umgangssprache in literarischen Werken gefunden und mir nie darüber Gedanken gemacht, warum zur Hölle ist denn der Seifensieder für etwas stehend, was mit Licht zu tun hat. Dann schlug ich nach und siehe da, der Seifensieder, der unter anderem aus Knochen und ähnlichen Dingen Talg hergestellt hat, der hat natürlich auch Talglichter hergestellt, nicht nur Seife, sondern auch Kerzen. Und die Kerze steht natürlich wiederum für die Erkenntnis. Und wenn wir in Comics, Asterix beispielsweise, aber auch anderen, die in etwas älteren Zeiten spielen, sehen, dann ist in der Gedankenblase, wenn einem ein Licht aufgeht.
Eine Glühbirne so bei den Donald Duck-Sachen, oder?
Genau, und früher eben bei diesen alten oder bei denen, die in alten Zeiten spielen, da sieht man einen Kerzenleuchter mit Kerzen drauf, weil das ja eine andere Zeit ist. Die können ja noch keine Glühbirne haben. Und besonders lustig ist das, wenn das Helferlein von Daniel Düsentrieb einen Einfall hat, denn das ist ja selbst so eine wandelnde Glühbirne.
Aber sofort die Verbindung da, gell? Man versteht sofort, was gemeint ist, da geht's Licht an im Kopf, tatsächlich. Man sagt ja auch klar sehen, also im Gegensatz zum Dunkeln, über das wir in der ersten Stunde gesprochen haben, eine dunkle Ahnung im Trüben, Fischen, Stochern, Dunkel. Und jetzt haben wir alles klar, klar sehen, sich über etwas klar werden, Aufklärung. Also da ist der Gegensatz sehr schön da.
Und dieses kurze Vier-Buchstaben-Wort, das ist derartig vielfach verwendbar, das machen wir uns im Alltag auch gar nicht klar, wofür das alles stehen kann. Aber wenn wir, sagen wir mal, Segler kennen, die sagen ja, bevor sie dann wirklich lossegeln, alles klar Schiff. Oder wir müssen, genau, auch wenn die Wohnung mal aufgeräumt wird, weil vielleicht die bucklige Verwandtschaft kommt, dann sagt man auch, wir müssen noch klar Schiff machen. Da merkt man, klar, was heißt das eigentlich? Und es kommt aus dem Lateinischen clarus. Und schon das hat unglaublich viel bedeutet. Das kann laut heißen, weithin schallend, hell, das ist das, was wir auch kennen, oder leuchtend. Es kann deutlich heißen, hervorstechend und dann eben auch berühmt oder sogar berüchtigt und ist mit Klamare für laut rufen und schreien verbunden. Und dann merken wir schon, da ist so viel drin, das Helle, das ist jetzt für unser Thema ganz besonders wichtig, das kennen wir alles, aber es kann auch eben bereit sein, dann heißen, das Schiff, das bereit ist, loszusegeln, das hat eben vorher klar Schiff gemacht. Und wenn ich jemandem zustimme, wollen wir jetzt miteinander spazieren gehen, weil die Sonne bei uns zum Beispiel jetzt gerade auch aktuell sehr schön scheint, dann sage ich klar. Also das ist dann nur noch die Zustimmung.
Ja, klar.
Und das ist wirklich sehr, sehr schön und dann kommt von diesem Klarsein auch die Klarheit, wenn mir etwas klar geworden ist. Und wir haben etwas, was wir, wenn wir aufs Klo gegangen sind, uns ja auch gar nicht mehr vor Augen führen, dass irgendwann nach vielen, vielen Kilometern Leitung irgendwann eine Kläranlage kommt. Und da ist dann das Klären von Gewässern von Flüssigkeiten und Ähnlichem wichtig. Also das Klären ist ja auch bei Wein oder anderen Flüssigkeiten ganz, ganz deutlich. Und dann merke ich, aha, es wird durchsichtig dadurch, es wird gereinigt auch. Und das passt ja auch wieder zu dieser Thematik von Helligkeit und Dunkelheit. Wenn etwas so geklärt ist, der Fall ist geklärt, sagen wir. Ein
Aufklärung
klarer
bei der Polizei, ja.
Ja, und dann auch die Epoche selber, die wir die Aufklärung nennen, die also, sagen wir, Ende des 17. Jahrhunderts begonnen hat, aber bei uns jetzt hauptsächlich dann im 18. Jahrhundert, vielleicht ab den 20er Jahren ungefähr, anzusetzen ist, die in anderen Sprachen ganz ähnlich heißt. Age of Enlightenment heißt auch das Zeitalter der Erleuchtung oder L'Âge de la Lumière im Französischen heißt auch das Zeitalter des Lichtes. Und ich muss zugeben, ich habe lange Zeit, also als wir in der Schule Aufklärung besprachen, überhaupt nicht an diese Lichtmetaphorik, an dieses Lichtbild gedacht, das damit verbunden ist. Aber man dachte eben, es gibt das dunkle Mittelalter, was so einfach nicht stimmt, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und danach dann die Renaissance und andere Bewegungen, die für Wissen und Wissensverbreitung stehen. Und dann wird diese Dunkelheit immer, immer heller, bis dann die Aufklärung endlich Licht bringt. Und es gibt aber auch kluge Leute wie Alexander Kluge, die sagen, die Aufklärung ist immer noch nötig. Das war vor allen Dingen erstmal eine Absichtserklärung im 18. Jahrhundert und danach. Und was wir brauchen, ist eigentlich weiterhin immer wieder diese Freude am Licht, am Wissen, an der Aufklärung von Dingen, die uns nicht ganz klar sind, ob das jetzt im Polizeibereich, wie Sie auch erwähnten, das Verbrechen ist oder die Zusammenhänge eines Falles, sondern auch in vielen, vielen anderen Dingen immer wieder uns überlegen, Klarheit ist was sehr Schönes, auch im Wein üblich. Übrigens, wir wollen ja auch die lautere, die klare Wahrheit haben. Das macht dann auch deutlich, diese Aufklärung ist auch was sehr, sehr Schönes. Die Sonne geht auf.
Und wir erinnern uns an den Aufklärungsunterricht in der Schule.
Ja, das war aber peinlich. Also ich hatte zum Glück keinen. Ich weiß nicht, hatten Sie Aufklärungsunterricht?
Ja, es war die Biologielehrerin. Meistens, glaube ich, musste das Fach Biologie dafür herhalten. Mhm. Und das war eine ziemlich trockene Angelegenheit. Und da waren wir vor allen Dingen, glaube ich, in dem Alter, wo man heutzutage sagen würde, ihr seid 3-4 Jahre spät dran, Freunde. Aber gut, stand halt da im Tableau drin damals in der Schule, in der ich halt damals war. Ich glaube, dass es heute früher stattfindet, ich weiß es nicht. Ich müsste mal meine Tochter fragen, wann die das eigentlich gemacht haben.
Ja. Als Kind fand ich das sehr peinlich. Also schon das Wort Aufklärung, ich habe das mit der Epoche natürlich nicht verbunden, weil ich sie nicht kannte, aber überhaupt so Aufklärung ohne Tabus hieß ein Buch, das meine Mutter, die Lehrerin war, hatte und da habe ich mal reingeschaut. Das war so stinkelangweilig und ich wollte ja natürlich auch mehr wissen über Sexualität. Dann habe ich im Brockhaus geguckt, aber das war jetzt dann auch nicht so wahnsinnig spannend, wenn man dann zwar die Bilder von einem Mann und einer Frau gesehen hat, die nackt waren im Bereich der Anatomie und dann konnte man so transparente Seiten umblättern und kam immer näher in den Körper hinein.
Hatten wir auch, genau. Da lag so eine Folie drüber, richtig, und wenn man die weggeblättert hat, dann ging sozusagen Haut und Knochen, also ging das erstmal weg, dann hat man die Organe gesehen. Stimmt, gut, dass Sie mich erinnern. Schauen Sie, das hätte ich jetzt vergessen, ja.
Es war sehr aufregend. Man dachte, irgendwann stößt man jetzt auf das letzte klare Geheimnis, aber letztlich musste man das dann irgendwie anders entdecken. Aber es war jedenfalls ein, wie Sie sagen, die Aufklärung war lange Zeit nur damit verbunden. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch Aufklärungsunterricht heißt oder nicht eher Sexualkunde.
Ich denke, es heißt Sexualkunde, ja. Aber natürlich sind wir helle Köpfchen gewesen und haben uns unsere Informationen schon irgendwie besorgt, ne?
Ja, also der helle Kopf, das ist auch ein schöner Ausdruck. Das heißt ja nicht, dass man strahlt, obwohl das, wie wir vorhin bei den Comics sagten, schon manchmal auch so dargestellt wird, dass um die herum sich so ein Lichtschein plötzlich verbreitet. Und der helle Kopf ist ein kluger Kopf Und mein Lieblingsbeispiel, das ich auch aus der Schule noch kenne, da lasen wir Georg Büchner, den ich immer wieder empfehle, wenn man mal Glück hat, den im Theater zu sehen. Das ist großartig, wie aktuell der geblieben ist. Und in Dantons Tod, da geht es um die Französische Revolution, da war ja ein unglaubliches Chaos, auch auf den Straßen und eine gegenseitige Bespitzelung und Verdächtigung und jeder war in seiner Blase. Also wie gesagt, es ist nicht wenig aktuell. Und da gibt es eine Szene in diesem Stück, da wird jemand verdächtig, ein Adliger zu sein. Und die einfachen Leute, die sind so in Lynchstimmung, dass sie bloß, weil er ein Schnupftuch verwendet, sagen, das ist ein Adliger, an die Laterne rufen sie. Und dann sagt dieser junge Mann, meinetwegen, ihr werdet deswegen nicht heller sehen. Bravo, bravo, ruft alles, lasst ihn laufen. Also, weil er dieses Wortspiel gemacht hat, an die Laterne soll er gehängt werden. Und er sagt, ja, aber deswegen werdet ihr nicht heller sehen, bloß weil ich an der Laterne hänge. Das ist dann wieder typisch für das, was wir als Esprit bezeichnen. Also selbst in dieser schlimmsten aller Lagen, kurz bevor man aufgehängt wird, noch einen solchen Wortwitz, ein Bonmot zu wagen, das imponiert den Leuten und dann lassen sie ihn laufen. Unglaubliches Beispiel für den hellen Kopf und gerade auch in dem Zusammenhang. Ne? Dieses an die Laterne, die Laterne verbreitet ja Licht und dann sagt er, ja gut, aber wenn da jemand hängt, sieht man doch nicht heller.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, was das Thema Licht für eine Rolle spielt, wenn es um diese Formulierungen, Redensarten, Sprichwörter mit dem Thema Denken, Gedächtnis, Erkenntnis gehen. Man sagt ja zum Beispiel, etwas ins rechte Licht rücken. Oder etwas in einem günstigen Licht erscheinen lassen.
Da sind dann diese beiden Dinge, die zusammenhängen, das Licht selbst, aber scheinen, das ist ja auch wieder so ein ganz unscheinbares Wort, bei dem man ins Staunen kommen kann, was das alles bedeuten kann. Also der Lichtschein, da ist beides direkt verbunden, ist logisch. Etwas ins rechte Licht rücken bedeutet ursprünglich einfach, sagen wir mal, ein Maler will ein Modell malen und es ist kein wirklich heller Tag, dann hat er vielleicht eine Petroleumleuchte gehabt und hat geschaut, dass er sein Modell ins rechte Licht rückt, damit er es besser malen kann. Aber im übertragenen Sinn bedeutet es auch, ich will dir mal klar machen, worum geht's hier überhaupt. Ich will, dass dein Wissen jetzt genügend Daten und Fakten und Details erkennen kann, indem ich das rechte Licht auf etwas werfe. Und da kommen wir zu so etwas Aktivem. Indem ich das Licht bestimme, erscheint im wahrsten Sinne des Wortes das, was ich hier gerade beschreibe oder eben ins Licht setze, in meiner Interpretation. Und dann kann ich jemanden in ein günstiges Licht, in ein gutes Licht, aber ich kann ihn auch in ein schiefes Licht rücken und ihn damit verdächtig beispielsweise machen. Und im Allgemeinen könnte ich auch sagen, das wirft ein bestimmtes Licht auf jemanden oder eben auf eine Sache. Aber hier ist es wirklich das Aktive. Ich selbst bestimme, welches Licht den anderen trifft und indem ich das verändere, kann ich den besser oder schlechter erscheinen lassen, weil der Dritte im Bunde nicht mehr die gleiche objektive Möglichkeit hat, das Ganze zu sehen. Dieser Anschein, der ist eben etwas, was nicht an sich schon die Wahrheit ist, sondern es scheint eben nur so. Der Schein trügt.
So, ja.
Ja, wir sagen, der Schein trügt. Also begnüge dich nicht damit.
Oder etwas zum dass, Schein machen auch, gell? Zum
ja,
Schein
machen. Genau.
Man tut's
nicht wirklich, ja. Wir sind dann bei scheinbar. Also es ist ein alter Unterschied, der jetzt nicht ganz wichtig ist, aber doch schön zu bemerken. Ich kann jemandem sagen, also anscheinend bist du klug. Das heißt, du gibst dir den Anschein, alles spricht dafür, dass du klug bist. Aber ich kann nicht sagen, bist du wirklich klug oder nicht klug. Wenn ich aber weiß, dass jemand wirklich nur so ausschaut, so scheint, als wäre er klug, kann ich sagen, du bist scheinbar klug. Das heißt, du bist es nicht in Wirklichkeit. Ich weiß also, dass du nicht klug bist. Also insofern ist anscheinend
ein großer
scheinbar
Kampf für alle Deutschlernenden im Übrigen. Und nicht nur für die Deutschlernenden, auch für die Deutschsprechenden.
Ja,
der Unterschied Gott. Zwischen scheinbar und anscheinend ist ein großes Problem gewesen.
Und dann haben wir ja noch den Geburtsschein oder den Geldschein. Und da fragen wir uns dann auch, was hat denn das jetzt damit zu tun? Das kommt aus der Rechtsprechung oder der Rechtslehre, der Juristerei. Und da hat man über Jahrhunderte auch einen Evidenzbeweis, also der klar erkennbar ist, als offenbarer Schein bezeichnet. Und von diesem Beweis her hat sich das auf schriftliche Beweise aller Art übertragen. Und diese schriftlichen Beweise wurden dann auch auf Dokumente, mit denen man sich ausgewiesen hat, also vom Beweis zum Ausweis übertragen. Und dann hat man eben auch ein Dokument wie den Geldschein oder den Geburtsschein und Ähnliches so bezeichnen können. Aber ursprünglich sind wir doch wieder noch beim Licht und ja, beim Scheinen. Und das ist schon sehr, sehr besonders. Also da kann man auch sagen, es ist staunenswert, was hier alles aufscheint.
Ja, da scheint zum Beispiel auf jemandem in einem neuen Licht sehen. Das hat man eine Meinung, die hat man vorgefertigt und ändert sie. Das sehe ich, oder eine Sache, ich sehe das jetzt in einem ganz neuen Licht oder in einem, in einem milderen Licht.
Gibt's ja, und manchmal in einem rosigen Licht sogar, wenn ich alles nur schön durch die rosa Brille sehen möchte. Auch hier ist wieder klar, das Licht steht doch für nichts nur Objektives. Es geht hier nicht um Photonen, sondern es geht um etwas, was ich erkenne. Und was ich beurteile, das Urteil spielt eine große Rolle. Wenn ich was in einem milden Licht sehe, dann weiß ich eigentlich, könnte ich jetzt etwas Schlechtes daran finden, aber ich drücke mal ein Auge zu, was ja auch wiederum damit zu tun hat durchaus, indem ich weniger wahrnehme und sage, ich will jetzt alles nicht ganz genau so bewerten, wie es bewertet werden könnte. Oder eben, ich gehe nochmal in mich und überlege, ist denn mein altes Licht, in dem ich den sehe, wirklich korrekt gewesen? Ist das nicht ein Anschein nur gewesen? Und jetzt kann ich tiefer sehen und es wird viel, viel mehr deutlich, was hier eigentlich wichtig ist. Und da kennen wir dann auch den schönen Ausdruck, die Sonne bringt es an den Tag.
Ja, Lügen haben kurze Beine und die Sonne bringt es an den Tag. Das hängt für mich immer irgendwie zusammen, diese beiden Formulierungen.
Ja, also auch da muss ich sagen, bei der Lüge habe ich mir nie das als Person vorgestellt, aber das ist der Grund, dass wir das sagen. Wir stellen uns vor, die Lüge sei eine Person mit sehr kurzen Beinen und deswegen erwischt man sie leicht. Die kommt eben nicht so schnell voran mit ihren kurzen Beinen. Und bei der Sonne bringt es an den Tag aus, bei diesem Ausdruck, da denken wir einerseits, ist ja klar, wir hatten ja mit Licht zu tun, aber es gibt einerseits diesen allgemeinen Erkenntnisgrad, es ist so, wenn die Sonne scheint, sieht man mehr, also die Sonne bringt es an den Tag, aber es gibt seit der Antike Geschichten um diesen Ausdruck und in Deutschland ist besonders wichtig ein Märchen der Brüder Grimm, das heißt selbst so, die klare Sonne bringt es an den Tag und eine Ballade von Adelbert von Chamisso, der beide berichten von einem Raubmord an einem Juden, den ein Schneidermeister begeht. Und der sterbende Jude, der sagt dann noch als letztes, die klare Sonne wird es an den Tag bringen. Und erst lacht der Schmied nur darüber, der Schneider, Verzeihung. Und im Laufe der Zeit, da wächst aber doch so eine Angst, es könnte irgendwie herauskommen. Und an einem schönen Sonnentag, da murmelt er so vor sich hin, als er die Sonne sieht, ja, die will's gern an den Tag bringen und kann's nicht. Seine Frau, die das hört, die will unbedingt wissen, was ist denn das, was er da verschweigt, und sie setzt ihm so zu und dringt so lange in ihn, bis er ihr unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit diesen Raubmord gesteht. Na, wie es gehen muss, sie kann dieses schreckliche Geheimnis nicht bewahren, sie erzählt es weiter und dann heißt es in dem Märchen, ehe aber 3 Tage vergangen waren, wusste es die ganze Stadt. Und dann wird der Schneidermeister schließlich auch hingerichtet. Und in der Ballade von Chamisso, da ist es so, dass am Ende jeder dieser 14 Strophen das nochmal vorkommt. Die Sonne bringt es an den Tag. Und beide Texte, die haben dafür gesorgt, dass wir das wirklich sehr, sehr häufig verwenden. Und wenn das so geflügelte Worte sind, dann versichern wir uns damit ja auch einer größeren Autorität.
Wobei dieses Grimm-Märchen eins von den weniger bekannten ist, möchte ich mal meinen,
ja,
oder?
Ja. Ja, unbedingt, unbedingt. Ich meine, es sind so viele, das macht man sich auch nicht klar, wenn man die mal wieder vor sich nimmt, wie viele dabei sind. Ich frage immer, ob irgendjemand weiß, was das zweite Märchen ist. Das erste kennt jeder, den Froschkönig. Und das zweite, das kennt praktisch niemand, obwohl es wirklich als nächstes kommt. Das ist Katz und Maus in Gesellschaft. Sehr zu empfehlen.
Man kann natürlich auch sein Licht unter den Scheffel stellen.
Gerade wenn man ein Scheffler ist. Ich war gerade in Aschheim-Dornach und da sagte man mir, 50% der Scheffler-Tänzer kämen von dort. Aber dass die Scheffler mit dem Scheffel zu tun haben, das weiß dann auch nicht unbedingt jeder. Das sind eigentlich die Schaffmacher, also die Gefäße herstellen aus Holz. Und der Scheffel in diesem Sinne, das war auch ein Maßgefäß. Im Originaltext, im Griechischen, steht Modion und das steht für Maß. Man hat ja auch mit so einem geeichten Holzgefäß etwas abmessen können. Das wissen wir alle, die wir Geld scheffeln können oder scheffelweise haben. Und dieser Ausdruck direkt, die Redensart, kommt aus dem Matthäusevangelium. Da sagt Jesus, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es denn allen, die im Hause sind. Also klar, wenn ich das unter so ein Holzgefäß stelle, ein Licht steht hier für Kerze oder für Öllicht eher sogar, dann sieht man gar nichts davon und das wäre also widersinnig. Und es geht darum, dass man diese Erkenntnis, die die Jünger haben, leuchten lassen soll und allen leuchten. Und das ist auch diese Doppelverbindung von Wissen einerseits, aber auch von Trost, von Rettung, Erlösung, alles, was mit diesem Licht zu tun hat. Christus sagt ja von sich aus auch, ich bin das Licht der Welt. Also das gehört alles mit dazu. Lustig finde ich, dass ich manchmal höre, stell dein Licht nicht unter den Schemel, weil die Leute den Scheffel nicht mehr kennen. Aber ich meine, der Schemel, da wird man es auch nicht sehen, wenn es unter dem Schemel wäre. Und bei diesem Licht, da gibt es ja diese berühmte Anekdote, Goethe habe als letztes Wort gesagt, mehr Licht. Und natürlich musste man dann denken, der wollte mehr Erkenntnis haben in der Welt. Und sehr bald haben Spaßvögel gesagt, das war nur hessisch. Und der wollte sagen, mehr Licht hier so schlecht, weil sein Bett nicht bequem war. Naja, bei Lichte besehen stimmt das natürlich nicht.
Und dann haben wir natürlich das lichtscheue Gesindel, das uns gerne hinters Licht führen will.
Also hinter das Licht führen, da denken wir an alte Lampen, die häufig ja so einen Lampenschirm hatten.
So eine Blende da hinten, ne?
Genau, genau. Und wenn ich also hinter dieser Blende bin, dann sehe ich ja zumindest schlechter. Ich habe viel, viel weniger Licht. Und so ist das eben eine Redensart geworden für auf den Arm nehmen oder veräppeln und so weiter. Ich habe nicht mehr die Erkenntnis, die ich bei vollem Lichte hätte. Und wenn ich eben diese Erkenntnis nicht mehr habe, dieses Wissen nicht mehr habe, dann bin ich kein großes Licht. Also Licht immer im Sinne auch von durchaus Kerze oder Öllämpchen und Ähnlichem. Ich kann meinen Verstand nicht leuchten lassen. Ich bin keine große Leuchte. Und wir hatten es ja in der Einleitung schon, das haben Sie erwähnt, dann hat man nicht mal einen Funkenverstand. Also das letzte bisschen, was da an verglimmender Helligkeit noch da ist, ist auch nicht da. Also der Funken steht da einerseits und andererseits, wenn sich das plötzlich hält, ist es natürlich anders und schöner.
Und dann kommt jetzt der Blitz ins Spiel. Zack, gute oder schnelle Erkenntnis ist ein Geistesblitz. Mir fällt was ein.
Und dann genau, das sind ist doch Sie die vielleicht Lösung. Ein Blitzmerker. Als Blitzmerker ist es eben auch lustig, dass das ja ganz toll sein könnte, aber ich höre das hauptsächlich ironisch. Also wenn bei jemandem endlich der Groschen gefallen ist, sagt man, na, du bist mir ein Blitzmerker. Und das ist natürlich ganz lustig gemeint. Hast du es auch endlich begriffen? Ich habe jetzt in der Vorbereitung für die Sendung gemerkt, der Lichtblitz Blick, den wir ja auch kennen, wenn wir plötzlich wieder Hoffnung haben, das war im Mittelhochdeutschen auch eine Bezeichnung für den Blitz. Auch sehr, sehr schön, also dass der Geistesblitz, der Lichtblick, der Blitzmerker, dass die alle zusammengehören. Und wir hatten ja am Anfang mit dem Merken angefangen. Und das ist vielleicht auch ganz schön so als Schluss, wenn wir überlegen, was Merken eigentlich alles bedeuten kann, dann merken wir,
man, ja,
also man dreht sich hier immer im Kreise, ja. Das hat natürlich mit Beachten, Beobachten, Wahrnehmen zu tun, mit Einprägen, mit einem Zeichen versehen und da sind wir eigentlich da dran. Wir kennen ja die Markierung. Und von daher kommt das eigentlich. Man versieht etwas mit einem Zeichen, damit ist es eingeprägt und deutlich und wir haben das dann auch im Kopf. Es ist etwas Gekennzeichnetes, was deswegen auch wahrnehmbar ist, beachtbar ist und so können wir uns das dann auch besser merken. Und wir haben ja ganz viele solche Merkmöglichkeiten. Die einen, die kennen wir eher aus dem Western, die sich eine Kerbe in den Colt schnitzen, damit sie wissen, wie viele Duelle sie jetzt erfolgreich bestanden haben. Es gab früher die Sitte, sich einen Knoten ins Taschentuch zu machen. Ist, ja, glaube ich, ziemlich vergessen. Haben Sie so eine Merkhilfe?
Meine Merkhilfe besteht mittlerweile aus kleinen gelben Post-it, die ich überall hinpappe, wo ich regelmäßig entlang komme. Also wenn es jetzt wirklich um was geht. Aber zum Beispiel, morgen muss ich was dabei haben. Und damit ich das auf gar keinen Fall vergesse, habe ich es heute schon in die Tasche gepackt, damit es auch morgen wirklich da ist, wenn ich es dann brauche. Man muss
das ist
Gedächtnis, finde ich, ab und zu darf man ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Ja, unbedingt. Ich meine, wir sind ja keine Menschen, die ein Gedächtnis wie ein Gedächtnisspeicher haben, in dem wir dann einfach reingehen und dann das Passende heraussuchen. Das ist ja auch etwas sehr Lebendiges, was wir da im Hirn haben. Das wandelt sich, es wandeln sich die Inhalte auch. Aber es ist eben doch vieles, was wir durch Markierung besser im Gedächtnis behalten können. Und wie man das jetzt macht, ob jetzt mit Post-its oder mit dem Knoten im Taschentuch oder im Russischen sagt man, wickel es dir auf den Schnurrbart oder im Deutschen haben wir, schreib es dir hinter die Ohren, was eigentlich ein Schlag hinter die, auf die Ohren war bei den Knaben, die bei den Siebenern dabei waren, wenn die Grenzsteine gesetzt wurden, dann war das ja eine ganz bestimmte Art, das zu tun. Man hat dann auch geheime Zeichen dort hinterlassen und einen Jungen, der dabei war, dem hat man dann plötzlich eine Ohrfeige gegeben und dann noch etwas Geld, damit er sich merken konnte, wo ist diese Stelle, selbst wenn die Siebener tot wären. Und diese schallende Ohrfeige, die Maulschelle, die nannte man dann hinter die Ohren schreiben. Auch diese Art von Gedächtnishilfe wollen wir eher nicht. Da sind die Post-its, glaube ich, viel angenehmer.
Ich hätte zum Schluss noch eine Leseempfehlung. Es gibt ein wunderbares Büchlein, kann man auch ganz gut herschenken. Das heißt das Lexikon des unnötigen Wissens. Und da steht allerhand Zeug drin, was man nicht weiß oder auch vielleicht nicht wissen muss. Aber Sie werden erstaunt sein, wenn Sie da reinschmökern, wie viel davon Sie sich merken können. Das ist
Gisbert Hafs ist der Autor.
Im wahrsten Gisbert Sinne Hafs. Des Wortes. Na bitte. Vielen Dank, wir haben wieder sehr viel gelernt. Ich finde, die Sendung war eine blendende Idee, um mal in der Lichtthematik zu bleiben. Und die vielen Sachen, die Sie zusammengetragen haben und die wir heute gar nicht mehr angesprochen haben, die werden uns sicher ein andermal wieder erfreuen. Ich danke Ihnen, schön war es wie immer.
Sehr gern geschehen.
Bis zum nächsten Mal, gell? Für Gott, Bernhard.